herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch Podcast, Radio Siegen Spin-Off, ein Podcast zweier alter Freunde, der sich mit True Crime beschäftigt und in dieser Radio Siegen Version eben mit True Crime, naja, nennen wir es mal großzügig aus dem Einzugsgebiet von Radio Siegen. Daniel, wie geht's dir?
Alles Paletti, ich freue mich auf jeden Fall wieder sehr hier zu sein. Ehrlicherweise so leicht latent angeschlagen, aber auch nur ein bisschen. Ich hoffe, man hört das nicht so richtig raus. Aber so die Vorfreude überwiegt auf jeden Fall.
Hört man gar nicht raus. Du siehst aus wie das blühende Leben, du klingst wie das blühende Leben und naja. Ich bin gespannt, was du zu dem Fall zu sagen hast, den ich heute mitgebracht habe, denn der ist ein Fall, der tatsächlich in deinem beruflichen Alltag spielt. Also die meisten Zuhörer, die uns treu zuhören, die wissen es, Zuhörer und Zuhörerinnen, du bist Lehrer an einem Gymnasium und dieser Fall spielt sich an eben einer solchen Schule ab. Also etwas, was ja für dich vielleicht so ein bisschen nochmal einen ganz anderen Flair hat als für mich.
Also ehrlich muss ich schon sagen, dass allein dieses Intro mich schon mitnimmt, denn ich finde alles, was irgendwie an Schulen stattfindet oder irgendwie in sozialen Einrichtungen, jedes Mal total dramatisch und ich bekomme immer also so einen richtigen Schrecken oder so, wenn irgendwelche schrecklichen News durch die Nachrichten gehen und man wieder mitbekommt, dass irgendwas passiert ist. Also von daher bin ich jetzt leicht aufgeregt, würde ich sagen.
Ja, es ist nicht so ein heftiges Kaliber wie ein Schulamoklauf, aber es ist ein Fall, der doch sehr an die Nieren geht und der mir, als ich das erste Mal davon gehört habe, durchaus auch den einen oder anderen Schauer über den Rücken gejagt hat. Das Ganze spielt im Odenwald, also in Hessen. Jetzt könnte man fragen, ey Jungs, verlasst ihr da nicht total euer selbstgestecktes Einzugsgebiet? Aber eine der Hauptpersonen ist gebürtig aus Siegen. Da schlagen wir dann quasi den Bogen etwas großzügiger und sagen mal, okay, damit passt es in unser Radioformat.
Ja, dann drücken wir doch alle mal ein Auge zu, liebe Leute da draußen.
Ja. Im Juni 2012, an einem etwas zugezogenen Junimorgen, ein etwas kühler, verhangener Tag, da fällt ein Mann namens Horst Arnold tot auf einem Gehweg um. Also der sackt zusammen, ist tot. Es ist ein durchwachsener Junimorgen, wie gesagt. Katerstimmung in Deutschland. Am Vorabend hat Deutschland im EM-Spiel gegen Italien versagt, ist rausgeschmissen worden. Mario Balotelli damals mit einem ikonischen Tor und einem noch ikonischeren Torjubel. Wie gesagt, in dieser Katerstimmung dann also der plötzliche Tod von Horst Arnold in der Nähe seiner kleinen Sozialwohnung. Er hatte die gerade verlassen, um sich ein kleines Frühstück zu holen und dann einfach diesen Rückweg nicht mehr geschafft.
An den Torjubel erinnere ich mich noch leider sehr genau.
Ja, der hat sich eingebrannt, ja.
Ja.
Horst Arnold, wie gesagt, ein Mann, der die letzte Zeit seines Lebens in einer Sozialwohnung als Hartz-IV-Empfänger verbrachte, früher ein im Leben stehender, Cabrio-fahrender Fußballtrainer einer kleinen Fußballmannschaft also Kreisklasse, verheiratet und Vater einer Tochter, Bewohner eines netten Eigenheimes und Lehrer Sport und Biologie an einer Gesamtschule, nicht eines Gymnasiums, da muss ich mich kurz entschuldigen, da habe ich mich geirrt. Was ist passiert, dass dieser Mann aus diesem so fest etablierten Leben, so gut im Leben stehend, so abgestürzt ist? Und was hat zu seinem Tod geführt? Was steckt dahinter? Da müssen wir eine kleine Zeitreise unternehmen. Ins Jahr 2001. Horst Arnold ist, wie gesagt, Sportlehrer an einer Gesamtschule, da in Waldmichelbach, das ist wie gesagt im Odenwald, und er kommt auch aus der Gegend. Der hat da immer gelebt, der ist da etabliert, seine Eltern leben auch in der Gegend, er hat da seinen Schulabschluss gemacht, hat in der Nähe studiert und ist dann halt immer da geblieben. Wie so oft nach den Sommerferien in diesem Jahr 2001, da werden einige neue Kollegen in die Schule gespült und das Kollegium wird so ein bisschen durchgemischt. Eine dieser neuen Kolleginnen ist Heidi K. Heidi K., eine junge Kollegin, eine engagierte Frau, Anfang 30, ich glaube zu dem Zeitpunkt 34, ja. Und durchaus eine Person, die schnell so mit den Kollegen ins Gespräch kommt, die sehr extrovertiert ist, die auch allen klar macht, dass sie ja Karriere machen möchte und die ja allen so ein bisschen dadurch auch im Gedächtnis bleibt und mit vielen ins Gespräch kommt, da sie sehr viel zu erzählen hat. Die scheint viel erlebt zu haben, auch einige traumatische Erlebnisse, die sie auch dann relativ schnell so aufs Parkett bringt. Und sie ist irgendwie sehr zugänglich und ein interessanter Mensch und auch ein sehr extrovertierter Mensch.
Wie alt ist denn Horst Arnold zu dem Zeitpunkt?
Horst Arnold ist 1959 geboren, also 2001 demnach 42.
Also ziemlich genau in unserem Alter.
Ziemlich genau in unserem Alter, ja. Wie gesagt, er ist verheiratet, der hat eine Tochter, der trainiert eine Fußballmannschaft, der fährt Cabrio, der ist aber so ein bisschen, ja, der ist nicht außen vor im Kollegium der Schule, der ist so jemand, der immer wieder durch so soziale Inkompetenzen so ein bisschen auffällt, ne? Jemand, der so gerade Frauen gegenüber sich öfter mal so ein bisschen holprig benimmt und öfter mal irgendwie so zotige, unangebrachte Sprüche klopft und generell jemand, der so ein bisschen ja, nicht so das Gespür dafür hat, wann es jetzt gerade mal angebracht ist, irgendwelche Sprüche zu machen oder nicht. Also der wird von den Kollegen jetzt nicht irgendwie ausgeschlossen oder gehatet, aber den genießt man so ein bisschen mit Vorsicht, weil der halt eben so ein, ja, sozial manchmal etwas inkompetenter Mensch ist.
Okay, verstehe.
Aber wie gesagt, das ändert nichts daran, dass der geschätzt ist, ne? Also der ist jetzt bei den Schülern jetzt auch nicht unbedingt der beliebteste, aber man schätzt den halt und es gibt irgendwie nichts, was man jetzt...
Genau, er macht einfach seinen Job, ist aber jetzt nicht so die... ja, wie soll man sagen, so sehr Partymensch, beziehungsweise jemand, der sich ins Getümmel stürmt, um dann irgendwie viel zu sprechen und sowas, so ein bisschen zurückhalten vielleicht insgesamt.
Genau, auf jeden Fall, ja. Und jemand, den man ja hat, den man halt schätzt, aber jetzt, der jetzt nicht die allergrößten Sympathiewerte hat, das kann man schon so sagen.
Mhm.
Im September 2001 hören seine Eltern, zu denen er ein sehr, sehr gutes Verhältnis hat, im Radio, dass es einen Vergewaltigungsfall an der Schule ihres Sohnes, also Horst Arnolds Schule, gab und die sind natürlich so direkt hellhörig, denn die kennen die Schule, das ist die Schule ihres Sohnes. Und ja, die denken sich, Gott sei Dank ist unser Sohn da wahrscheinlich nicht von betroffen, aber wir fragen den mal beim nächsten Mal, wenn wir ihn hören, was da genau passiert ist.
Mhm.
Was die sich allerdings nicht gedacht haben zu diesem Zeitpunkt, ist, dass tatsächlich ihr Sohn der Hauptbeschuldigte ist. Denn Horst Arnold soll immer wieder ein Auge auf die neue Kollegin Heidi K. geworfen haben und diese hat jetzt im September Meldung bei der Schule gemacht und auch Anzeige bei der Polizei erstattet. Ihr Kollege Horst Arnold soll sie im August bereits, also einige Wochen zuvor, in einer Pause in einem Vorbereitungsraum vergewaltigt haben. Da ist sie...
Also wirklich ganz kurz nach Beginn, ja. Also August, da sprechen wir wirklich unmittelbar nach also in der Zeit nach den Sommerferien sozusagen, je nachdem wie sie liegen, ein paar Wochen vielleicht Differenz. Aber halt recht frisch zum Schuljahr. Du hast gesagt, sie hat ja zum neuen Schuljahr angefangen, also genau. Muss es recht am Anfang passiert sein.
Ja, genau. Also sie schildert das so, dass sie von Anfang an so ein ungutes Gefühl in seiner Gegenwart hatte. Der hat ihr quasi nachgestellt, hat immer irgendwelche Sprüche und Andeutungen gemacht. Und sie hat ja sich nie so richtig wohlgefühlt in seiner Nähe. Und an diesem Tag, 28. August, da hat sie einfach den Unterricht vorbereitet in so einem schulinternen Vorbereitungsraum. Du kennst das, oder ich kenne das aus unserer Schulzeit noch, wo dann da so, weiß ich, Landkarten aufbewahrt wurden, irgendwelche Unterrichtsmaterialien.
Hm.
Da hat sie sich vorbereitet und Horst Arnold betrat den Raum wortlos, hat sich dann so quasi hinter sie gestellt und so an ihr gerieben. Das fand sie sehr, sehr unangenehm. Und dann, als sie ihn quasi irgendwie bitten wollte, so ein bisschen Abstand zu halten oder anbieten wollte, dass er den Raum auch alleine nutzen kann, dass sie den gar nicht braucht. Da soll er sie dann quasi wortlos von hinten gepackt haben, vornüber gebeugt, den Rock hoch und sie anal und vaginal vergewaltigt haben. Mit seinem Penis, aber auch mit einer PET-Flasche. Und dann hätte er nach einigen Minuten die Hose hochgezogen, als sei nichts gewesen und habe dann den Raum wortlos verlassen.
Wow. Das ist natürlich eine richtig krasse Nummer. Und trotzdem, also überrollt mich jetzt gerade tatsächlich. Du hast ja erzählt, dass er irgendwie doch mal abgesehen davon, dass er jetzt nicht so der Partyhengst war, recht gut im Leben stand. Cabrio-Fahren bedeutet ja grundsätzlich auch vielleicht so ein Ticken extrovertiert sein oder so die Freiheit liebend zumindest zu sein, hat eine Familie und sowas. Und offensichtlich hat er bis dahin auch eine ganz normale berufliche Karriere hingelegt. Also wie kommt das auf einmal?
Ja, wie gesagt, das ist jetzt so nicht auf einmal aufklärbar. Sie sagt, er hat ihr von vornherein nachgestellt und jetzt ist es halt in diesem Moment explodiert, ne? Also es hat quasi jetzt den Klimax gefunden. Sie hat einige Wochen Zeit gebraucht, bis sie dann zur Polizei und zur Schulleitung gegangen ist. Die reagieren sofort. Horst Arnold wird vom Dienst freigestellt. Sie hat natürlich auch einen Frauenarzt besucht. Allerdings erst eine Woche nach der Tat und da sind dann immer noch Blessuren im Intimbereich und vor allem auch in den Innenschenkeln erkennbar, also durchaus Kratzer und Druckstellen.
Ja.
Und wiederum hat sie dann wiederum einige Tage nach diesem ersten Besuch beim Frauenarzt den Frauenarzt ein zweites Mal besucht, also insgesamt so 10-12 Tage nach der Tat, und da wurde dann auch eine Analfissur festgestellt, also ein Riss im Analbereich.
Okay.
Was natürlich dann quasi ihre Schilderung von einer analen Vergewaltigung durchaus untermauert.
Ja, auf jeden Fall, das wird dann passiert sein, also das würde ich jetzt gar nicht in Frage stellen. Nichtsdestotrotz ist zumindest nicht klar geklärt, dass das an einer Schule stattgefunden hat.
Ja, Horst Arnold, wie gesagt, wird sofort freigestellt. Also für die Schulleitung ist klar, das ist erstmal in der Schule passiert, und die Schilderung von ihr klingt schlüssig. Er beharrt natürlich darauf, dass er nichts getan hat, dann er beharrt auf seine Unschuld. Der sieht da jetzt quasi sein gutes Leben quasi den Bach runtergehen. Die Familie, die sich von ihm distanzieren wird, den Job, den er verlieren wird, eine Gefängnisstrafe, die er absitzen wird. Aber all seine Schilderungen, seine Einlassungen, das alles bringt nichts. 2002 wird dann relativ schnell Prozess gegen ihn geführt und er wird zu 5 Jahren verurteilt.
Also finde ich aber jetzt, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass alles so stimmt und dann ist es auch richtig so, um Gottes Willen, ne? Aber ich frage mich, welche Beweise vorliegen. Also es beginnt ja doch zumindest mit der Frage, hatten die gleiche Freistunde?
Das Ding ist, wir rushen jetzt ein bisschen durch den Fall. Es passiert einiges. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil eigentlich viel mehr Stoff ist, als in 50 Minuten
also
reinpassen.
Also das ist jetzt quasi die Vorgeschichte, die wir jetzt einfach hinnehmen müssen, wie sie ist.
Das müssen wir jetzt einfach so hinnehmen. Es war keine Freistunde, es war eine Pause, eine viertelstündige Pause, in der das passiert sein soll. So. Die Gleichstellungsbeauftragte der Schule, die hat auch sehr mitgeholfen bei diesem Prozess. Die hat Heidi K. unterstützt, die hat ihr seelischen Beistand gegeben. Und für die war auch irgendwie direkt klar, das muss so passiert sein. Wie gesagt, Horst Arnold ist so ein Typ, dem hat man das offensichtlich irgendwie zugetraut. Also niemand hätte jetzt von vornherein gesagt, dass der sowas machen würde, aber keiner ist jetzt irgendwie so, dass da jetzt die Alarmglocken losgehen. Die Leute sagen so, Moment doch mal, der doch auf gar keinen Fall, weißt du. Also es ist so,
verstehe ich.
Man scheint es ihm irgendwie so latent zugetraut zu haben.
Was ja natürlich schon richtig krass ist, aber okay.
Vor Gericht,
nehmen wir jetzt einfach mal hin, und er war dann 5 Jahre im Gefängnis, sagst du.
Vor Gericht, bevor er verurteilt wurde, erzählt Heidi K. dann noch von einem anderen Zwischenfall. Horst Arnold hat sie nach der Tat dann irgendwann, Wochen nach der Tat, auf einem Markt in so einem Odenwalddorf gesehen und hat sie da bedroht, hat gesagt, dass er sie nochmal kriegen wird und dass sie ihm nicht entgehen kann. Das war nur ein Vorgeschmack, was da in diesem Dienstraum passiert ist. Und sie schildert das halt vor Gericht und ist traumatisiert natürlich. Wir sind, wie gesagt, 2002, Horst Arnold ist verurteilt, alles gut, und wir springen einige Jahre weiter. Er verbüßt diese Haftstrafe, 5 Jahre, kommt dann raus und ist natürlich, das Leben ist komplett zusammengebrochen, wie du dir vorstellen kannst. Die Familie hat sich distanziert, der Job ist weg, er zieht in so eine Sozialwohnung, lebt von Hartz IV, ist natürlich im Gefängnis jetzt auch nicht unbedingt in guter Form geblieben, sondern ist sehr gealtert optisch, ist ein bisschen aufgedunsen, hat depressive Störungen entwickelt, hatte wohl Selbstmordgedanken, denn er hat die ganze Zeit an seiner Unschuld festgehalten. Das hat dann auch eben diese Tatsache bedingt, dass er die Strafe voll und ganz absitzen musste und nicht irgendwie früher raus konnte.
Verstehe. Ja klar, also ich meine, die ganze Existenz ist im Prinzip zerstört. Er kann definitiv nicht nochmal in diesem Beruf arbeiten und hat alles verloren, was er sich bis dato erarbeitet hatte. Ist natürlich, also kann man sich ungefähr vorstellen, was das für eine riesen Kehrtwende ist und was für ein krasser Kontrast im Prinzip zu seinem vorherigen Leben darstellt.
Ja, definitiv, das ist ein riesiger Kontrast. Als er aus dem Gefängnis entlassen wird, da ist Heidi K. schon längst wieder an einer anderen Schule. Die ist in die Nähe von Marburg gezogen. Sie wollte näher an der Heimat sein, also wie gesagt Siegerland. Und sie hatte da auch geäußert, dieser Gleichstellungsbeauftragten an ihrer ehemaligen Schule, dass es da einen Partner gibt in Marburg. Und sie will halt keine Fernbeziehung mehr, sie will näher bei ihm sein, Zeit mit ihm verbringen und eben näher an der Heimat sein. Als jetzt Horst Arnold entlassen wird aus der Haft, da wendet sich Anja Keinert, also diese Frauenbeauftragte, dann nach einiger Zeit nochmal an Heidi K. Die haben sich jahrelang nicht mehr gehört. Und sie möchte einfach fragen, wie es ihr damit geht, dass ihr Vergewaltiger und ihr Peiniger aus der Haft entlassen wird, ob sie das alles gut weggesteckt hat, wie es ihr jetzt denn so an der neuen Schule geht. Die ist da mittlerweile aufgestiegen, hat da Karriere gemacht, ist irgendwie ja, keine einfache Lehrerin mehr, sondern in der so Fachbereichsleitung quasi.
Hat so eine Funktionsstelle eingenommen.
Genau. Und natürlich möchte Anja Keinert auch wissen, wie es in dem Zusammenleben mit dem Partner so läuft in Marburg, wegen dem sie ja schließlich hingezogen ist.
Mhm.
Da hat Heidi K. allerdings Trauriges zu berichten. Ihr Partner, ein Polizeibeamter, ein Kripo-Beamter, der sei bei einem Einsatz gegen Al-Qaida in den Kopf geschossen worden. Sie hatte ihn noch einige Zeit im Koma gepflegt, aber dann letzten Endes ist er dann im Koma verstorben. Aber sie hat auch einen neuen Partner quasi, alles ist gut.
Ein Polizeibeamter bei einem Einsatz gegen Al-Qaida in Deutschland.
Ja, so, da klingelt jetzt auch bei Anja Keinert, bei dieser Frauenbeauftragten, da so langsam fängt da was an im Hinterkopf zu klingeln. Wie gesagt, Heidi K. hatte bei ihrem Wechsel an die Schule schon einige Geschichten aus ihrer Vergangenheit erzählt. Einige davon waren sehr fantastisch und ja, sehr traumatisch. Diese Frau schien einiges erlebt zu haben. Und jetzt wieder so ein krasser Schicksalsschlag. Aber das ist ihr jetzt irgendwie zu fantastisch, denn Kripo hat so mit Antiterrorbekämpfung eigentlich gar nichts zu tun. Also das müsste jetzt ein totaler Zufall gewesen sein. Und es war aber auch nirgendwo in den Medien zu finden, dass ein Polizeibeamter bei so einem wie auch immer gearteten Einsatz tödlich verwundet worden ist. Und das ist ihr jetzt irgendwie, das ist ihr sehr widersprüchlich. Das findet sie ein bisschen komisch.
Kann natürlich theoretisch sein, dass sie sich da mit den Begriffen vertan hat und das vielleicht sogenannter Gefährder war oder sowas, der seinerzeit dann irgendwie hätte festgenommen werden sollen und es dabei eskaliert sein könnte oder so.
Ja, aber auch sowas ist tatsächlich nirgendwo in der Presse erfasst und sie hat sich da also sehr, sehr trennscharf ausgedrückt, sodass man davon ausgehen kann, dass sie schon weiß, wovon sie redet.
Okay.
Mittlerweile hat diese Anja Keinert auch so ein bisschen angefangen, über den Fall nachzudenken, diesen Vergewaltigungsfall. Und auch da sind ihr Sachen komisch vorgekommen. Zum einen ist dieses Zeitfenster für die Vergewaltigung eine Viertelstunde unheimlich eng. Also wenn man überlegt, was da passiert sein soll, Horst Arnold ist in diesen Raum eingedrungen, dann gab es so eine kurze Phase, wo die so awkward miteinander im Raum waren, wo nichts passiert ist, dann hat er sie quasi an die Wand gedrängt, hat ihr den Rock hochgeschoben, hat sie anal vergewaltigt. Ich glaube, ich bin kein Experte, aber ich glaube, anal ungewollt irgendwo einzudringen, stelle ich mir unheimlich schwer vor. Das ist ja nochmal irgendwie ein schwererer Zugang als der reguläre. So, ne? Ich weiß nicht, wie es ist, aber das kommt ihr jetzt komisch vor, dass das alles in dieser kurzen Zeit geräuschlos passiert sein soll. Auch in einem Raum, von dem ein erfahrener Lehrer wie Horst Arnold weiß, dass da immer wieder Lehrer rein und raus gehen und auch Schüler.
Achso, auch noch das. Es ist nicht nur so ein Arbeitsraum, leerer Arbeitsraum, sondern wirklich so ein Raum, der für alle frei begehbar ist. Also das wäre für jemanden doch ein richtig großes Risiko, muss man dabei sagen. Das dachte ich mir eben schon. Und was noch hinzukommt, ist ja nicht nur diese Viertelstunde, sondern auch fast schon viel eher die gesamte Zeit danach. Du hast ja eben gesagt, dass sie da irgendwie Unterricht vorbereitet hat oder was. Und danach ist sie vielleicht in die nächste Unterrichtsstunde reingegangen. So, das stelle ich mir halt auch eigentlich unmöglich vor, muss ich sagen.
Genau das ist die Sache. Danach hat sie 2 Stunden Unterricht gegeben, in denen nicht merklich war, dass irgendwas war. Also sie hat ganz normal den Unterricht gegeben. Sie hat überhaupt nicht irgendwie angegriffen gewirkt oder irgendwie hektisch. Also es war ihr nicht anzumerken, dass irgendwas passiert ist. Und sie hat am nächsten Tag ein Tennisturnier bestritten. Und es gab eine ärztliche Aussage, dass das mit so einer Analverletzung, wie die dann später bei ihr festgestellt worden ist, gar nicht möglich gewesen wäre. Der ist aber vor Gericht, da ist nicht weiter drauf eingegangen worden.
Konnte man denn anhand der Analverletzung oder allgemein, sage ich mal, der Verletzung so einigermaßen rekonstruieren, wann diese Verletzungen zugefügt wurden?
Nee. Also wie gesagt, sie ist erst eine Woche beziehungsweise 10 Tage nach der vermeintlichen Vergewaltigung zum Frauenarzt gegangen, aber das ist etwas, was man aus solchen Fällen kennt. Opfer schämen sich dann oft, ne? Und oft gehen die gar nicht zum Arzt oder keine Ahnung, duschen sich, um das abzuwaschen, diese Spuren der Vergewaltigung, vernichten dabei dann oft Spuren. Das ist ja auch ein total menschliches Verhalten, aber
komplett. Wir haben schon mal drüber gesprochen, diesen Drang, sich säubern zu wollen, sich reinigen zu wollen, kann ich total nachvollziehen. Also komplett. Aber jetzt bin ich trotzdem mal gespannt. Stimmte das jetzt oder stimmte es nicht? Also jetzt sind wir, glaube ich, alle gespannt.
Ja, Anja Keinert, die hat einen Bruder, Hartmut Liro, der ist ein Anwalt in Berlin für Zivilrecht und das ist einer der wenigen, der immer wieder mal erfolgreich Wiederaufnahmeverfahren in Deutschland raushaut. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, es ist so gut wie unmöglich, sowas zu führen. Und ja, diese Frau bittet jetzt ihren Bruder mal so ein bisschen nachzuforschen, weil sie erste Zweifel hegt an dieser Vergewaltigungsgeschichte und an allem, was da passiert ist.
Mhm.
Und Hartmut Liro findet einige Dinge raus, die eben dafür sprechen, dass da das alles nicht so gelaufen ist. Auch ihm kommt dieses Zeitfenster sehr eng vor. Darüber hinaus hat der Horst Arnold an diesem Tag irgendwie so Hofaufsicht und ist dann auch auf dem Hof gesehen worden. Auch er so, als ob nichts wäre. Also auch er hätte super eiskalt nach der Tat einfach handeln müssen. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Heidi K. dann nach der Tat ganz normal Unterricht gegeben hat, eben dann auch dieses Tennisturnier am nächsten Tag gespielt hat, dass sie mit dieser Verletzung im Intimbereich gar nicht hätte spielen können. Und dass auch der Frauenarzt sich gewundert hat, dass eine Woche nach der Tat die Verletzungen doch noch relativ frisch waren, sodass er die noch gut auswerten konnte.
Sowas meinte ich nämlich. Jeder, der mal einen blauen Fleck hatte, ich meine, also jeder von uns quasi, weiß ja, wie das ist, so, ne? Dass er so nach der Schwellung blau wird, dann irgendwie dunkelblau, lila und irgendwann abschwellt und dann noch so ein leichtes Grün oder sowas übrig bleibt. Je nachdem, wie dolle der blaue Fleck ist, nach einer Woche sieht man schon gar nicht mehr so viel tatsächlich.
Ja, genau. Auf die Frage dann daraufhin, das wurde auch damals vor Gericht dann gefragt, warum sie quasi bei dem ersten Termin nicht diese Analfissur hat feststellen und untersuchen lassen vom Frauenarzt, hat sie dann gesagt, dass sie sich geschämt hat bei der ersten Untersuchung und der Frauenarzt gesagt hat, sie müssen das nicht zeigen, diese anderen intimen Verletzungen, diese Druckstellen und Kratzer, das reicht. Wir müssen das nicht feststellen, wenn sie das nicht möchten. Und sie hat dann quasi 3 Tage später dann nochmal ihren Mut zusammengenommen, ist dann nochmal hin, hat das dann auch feststellen lassen. Der Frauenarzt sagt allerdings, das stimmt so nicht. Das hat so nicht stattgefunden.
Okay, hätte ich aber wiederum verstanden.
Das wurde aber vor Gericht übrigens ignoriert, dass er sagte, das stimmt so nicht. Also das, da wurde nicht mehr nachgefragt, ob es verständlich ist. Natürlich ist es verständlich, da muss man gar nicht drüber reden. Ne? Mhm. Aber vor Gericht wurden offensichtlich einige Dinge ignoriert, denn wie gesagt, Heidi K. hatte ausgesagt, sie hätte Horst Arnold auf einem Wochenmarkt getroffen und der hätte sie bedroht. Und zwar so dahingehend, ich krieg dich nochmal. Zeuge dafür waren ihre Eltern, die zu Besuch waren. Deswegen hat man das nie in Frage gestellt. Hartmut Liro findet aber raus, und das hätte das Gericht auch rausfinden müssen, dass Horst Arnold zu diesem Zeitpunkt schon in Untersuchungshaft saß. Der konnte also auf gar keinem Markt irgendwen bedrohen. Das ist absolut unmöglich.
Oh.
Und das hätte auffallen müssen vor Gericht. Das ist ein absoluter Skandal, dass die Person dann quasi sagt, ja, der hat mich dann und dann bedroht und die Leute wissen ja, wann wer in Haft geht und ne, also wo
ja, die das bleiben. Ja, das ist ein kompletter Skandal. Also da hat jemand irgendwie die Termine sich mal gar nicht genau angeschaut oder so. Ich bin nach wie vor, gut, wir konnten an der Stelle, mussten wir so ein bisschen nach vorne spulen und sowas. Nach wie vor ist die Beweislage für mich zumindest, also nicht gegeben, aber wir haben jetzt keine Zeit, darüber zu sprechen. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, welche Beweise denn jetzt hier zur erstmaligen Verurteilung geführt haben könnten.
Na, ihre Aussage. Ihre Aussage und das Verletzungsmuster, das war's. Darüber hinaus eben die Tatsache, dass Horst Arnold eben im Kollegenkreis nicht besonders gut angesehen war. Da hat keiner für ihn gesprochen. Und als Hartmut Liro anfängt, den Fall wieder aufzurollen, gibt die Polizei zu und gibt auch die Schulleitung zu, dass man Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Heidi K. hatte, an dem gesamten Ablauf, an ihrer Glaubwürdigkeit, aber man ihre Glaubwürdigkeit nicht prüfen wollte, weil man Angst vor einem Skandal hatte, dass man quasi dem Opfer nicht glaubt und es dann so ein Shitstorm entsteht. Deswegen hat man das alles so stehen lassen.
Aber ist das nicht auch ein Skandal, dass sowas im Kollegium grundsätzlich passiert und dann ein Kollege dementsprechend vom Dienst befreit wird und halt letztendlich seinen Job verliert und verurteilt wird, im Gefängnis landet?
Ja, natürlich.
Das ist doch jetzt nichts, was nicht durch die Medien geht.
Aber das ist irgendwie so ein erwartbarer Skandal in Anführungsstrichen. So ein Mann, der zum Täter wird, damit rechnet man. Wir erinnern uns, vor nur einiger Zeit, da hat eine Politikerin die Aussage getroffen, Männer, die sich bei Karneval die Hände wegsprengen, die können wenigstens mit diesen Händen keine Frau mehr missbrauchen oder schlagen. Mhm. Also das ist so ein Feindbild. Wir leben ja auch so ein bisschen in einer Zeit, wo
man einen Sündenbock braucht.
Ja, wo halt auch so eine Spaltung irgendwie betrieben wird, ne? Und keine Ahnung, in so einer Situation, da ist der Mann halt automatisch also es gibt ja diese Prämisse, man glaubt den Opfern, glaube den Opfern, ne? Und das möchte man ja auch. Man möchte solidarisch mit den Opfern sein, die haben schlimme Dinge erlebt, man möchte denen allen Schutz zukommen lassen, den es geht, den man kann. Aber man muss halt auch, man darf nicht aus den Augen verlieren, dass ja der Täter eben erst ein Täter ist, wenn seine Schuld zweifelsfrei bewiesen ist, und das ist hier eben nicht passiert. Man hat ihn vorverurteilt, eben weil er so ein schräger, zotiger Typ war, und man hat ihr einfach geglaubt und hatte Angst davor, wenn man ihre Glaubwürdigkeit öffentlich in Frage stellt, wenn man den Ablauf öffentlich in Frage stellt, vielleicht diese Situation nachstellt. Also das hätte einfach gereicht, dass das Gericht diese Situation nachspielt. Das wird manchmal gemacht, so eine Tatortbegehung, wo dann einfach Vorkommnisse komplett nachgestellt werden von Schauspielern, von Polizisten. Man hätte gemerkt, das hätte zeitlich gar nicht hingehauen. So,
es gibt ich verstehe die Empathie und ich verstehe die Sorge, in irgendeiner Weise Gefahr zu laufen, pietätlos zu handeln. Hundertprozentig, keine Frage. Aber dass er ein schräger Typ war, rechtfertigt kein bisschen, dass er da hier zum Schuldigen erklärt wurde. Nee. Unabhängig davon, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Vielleicht stimmt ja alles, um Gottes Willen. Aber mal nur, dass jemand einen schrägen Charakter hat oder wie auch immer zurückhaltend, sozialen Nerd, was auch immer ist, rechtfertigt nicht, dass man verurteilt wird.
Absolut nicht. Und natürlich verstehe ich auch die Hemmnisse, die man da hat. Jemandem, wo man denkt, okay, dieser Person ist ein Opfer geworden, da möchte man nicht irgendwie anfangen, ihre Glaubwürdigkeit zu hinterfragen und zu testen. Man möchte nicht unempathisch sein, man möchte Respekt bewahren vor der Person, man möchte sie nicht weiter traumatisieren, das ist alles schön und gut. Aber in dem Moment, wo ich anfange, Zweifel zu entwickeln, wirklich massive Zweifel, wo alle sich gefragt haben, wie kann es in diesem Zeitraum gewesen sein? Wie kann sie dieses Tennisturnier gespielt haben mit dieser Verletzung? Warum lügt sie?
Er wurde ja auch bei der Aufsicht gesehen, wie du sagtest.
Ja, er wurde gesehen, nicht durchgehend, aber er wurde gesehen so. Wie kann es sein, dass sie mit dieser Verletzung das Tennisturnier gespielt hat? Warum lügt sie, was die Aussage des Frauenarztes angeht? All diese Dinge, da hätte man zumindest mal nachhorchen können. Also wenn einem schon so viele Zweifel kommen, ne, dazu gibt es einen Sachverständigen, den Hartmut Liro jetzt findet, der sagt, die Vergewaltigung ist quasi so, wie sie das schildert, technisch einfach gar nicht möglich. Also das ist so nicht machbar, wie sie das schildert. Und auch das Eindringen mit der PET-Flasche in den Analbereich hätte ganz andere Verletzungen erzeugt, als die sie vorgewiesen hat quasi. Ja, also das ist wie gesagt der einzige Punkt, der da den Leuten durchaus vorzuwerfen ist, bei allem Respekt vor dem Schutz der Opfer und vor Empathie und was weiß ich, dass man bei so einem Aufkommen von verschiedenen Zweifeln, ist ja nicht so, dass da ein kleiner Punkt jetzt war, der so ein bisschen Zweifel gesät hat, sondern durchaus einige Punkte, die massive Zweifel bedingt haben, dass da einfach nicht nachgeguckt wurde, weil man einfach dann befürchtet hat, in der Öffentlichkeit als unsensibel wahrgenommen zu werden. Und das, dann hat man lieber sang- und klanglos einen über die Klinge springen lassen, dessen Leben komplett vernichtet und in der Annahme, okay, der wird schon der Täter sein und bloß nicht hinterfragen, was das Opfer sagt. Und das ist schon sehr, sehr fragwürdig in einem Rechtsstaat, ne, wo die Schuld bewiesen werden muss. Ne? Du musst nicht deine Unschuld beweisen, das Gericht muss deine Schuld beweisen. Und da gibt es ja hier, wie gesagt, massive Zweifel. Vor allem auch, wie gesagt, dass dieses Bedrohungsszenario nicht stattfinden konnte, weil er da inhaftiert war. Ne? Das heißt, ihre Eltern haben auch noch gelogen. Die waren ja da Zeugen, die haben das ja auch bestätigt. Ne?
Ja.
Die haben sich dann rausgeredet, haben dann gesagt, ja, der hat ja einen Bruder, der Horst Arnold, der wird das gewesen sein. Da konnte dann aber gezeigt werden, dass der einfach ganz anders aussieht. Man konnte die nicht verwechseln miteinander, die Brüder. Und dann hat dessen Ehefrau, also von dem Bruder, auch gesagt, dass die zu diesem Zeitpunkt gar nicht da waren. Die waren irgendwie außerhalb der Region, die waren irgendwie im Urlaub. Dann hat Heidi K. sogar gesagt, ja, die Frau war auch dabei, die hat mich auch bedroht, aber die konnten dann auch beweisen, dass sie gar nicht da waren. Ne? Also es ist so,
es spitzt sich zu einer Nummer zu, aus der sie nicht mehr rauskommt. Das heißt, es gibt schon ein offizielles Wiederaufnahmeverfahren oder wie ist das jetzt genau?
Ja, es gibt ein Wiederaufnahmeverfahren und vor allem gibt es natürlich auch ein Verfahren gegen sie. Also Horst Arnold, der hat natürlich versucht, jetzt wieder in der Schule irgendwie Fuß zu fassen nach seiner Freilassung, aber natürlich ist er nirgendwo genommen worden als verurteilter Vergewaltiger. Ne? Der führt da sein Hartz-IV-Leben in einer Sozialwohnung und ja, ist dann da so ein bisschen, wie gesagt, immer dran interessiert gewesen, wieder ins Leben zurückzufinden. Aber gerade dann, als ihm eine Entschädigung zugesprochen wurde und er quasi eine Entschädigung bekommen hätte und auch wieder für den Schuldienst vorgesehen war, da ist er dann das halt verstorben. Das heißt
also, seine Unschuld wurde dann auch quasi anerkannt.
Genau, wir gehen
es auch. Es wurde bewiesen, dass er unschuldig ist und genau. seine Lehrbefähigung wurde ihm wieder zugeteilt. Er hätte wieder ganz normal leben können.
Der hätte auch wieder eine Stelle gehabt, aber ist halt, wie gesagt, kurz vor Antritt der Stelle und kurz vor Auszahlung der Entschädigungssumme dann halt verstorben.
Ach je, das ist auch echt dramatisch.
Aber was ist das für eine Frau, die sowas macht? Ne? Wer ist diese Heidi K.? Und da hat dann Hartmut Liro bei seinen Nachforschungen wirklich einiges rausgeholt. Eine Frau, die einfach immer schon gerne im Mittelpunkt stand, schon seit frühestem Kindesalter übelste narzisstische Züge aufgewiesen hat und halt den Drang nach Mittelpunkt. Im Mittelpunkt stand sie dann auch bei ihrem eigenen Verfahren, als es dann darum ging, diese Falschaussagen und diese falschen Anschuldigungen dann mal prüfen zu lassen und dafür dann irgendwie Rechenschaft abzulegen. Da hat sie einen sehr, sehr komischen und bizarren Auftritt hingelegt mit so einer mit so einem geblümten Kleidchen, was, glaube ich, so ein bisschen so wie ein unschuldiges Feminin hervorkehren sollte. Und dann so eine knallrote Perücke, die so ein bisschen weird aussah. Sie hat sich so getarnt vor Gericht so ein bisschen. Und ja, da spricht sie auch nicht. Also da ist von ihrer Geltungssucht relativ wenig zu sehen. Dafür sprechen andere sehr viel über sie, viele Gutachter, die ihr einen starken Hang zum Drama, kriminelle Energie und so weiter attestieren. Und da werden auch so die einzelnen Geschichten ihres Lebens, die sie ihren Kollegen immer wieder erzählt hat, so ein bisschen ja, aufgerollt. Drei Ehemänner kommen zu Wort, Kollegen, Vorgesetzte, ihr Sohn, ihr Vater, Freundin und alle ja, skizzieren im Prinzip das Bild von der Person, die gerne im Mittelpunkt steht und die getrieben davon ist, Geld und Status zu haben. Also schnell voranzukommen, schnell gut zu verdienen. Und so glaubt man halt auch, dass sie diese Vergewaltigung einfach nur erfunden hat, um schnell verbeamtet zu werden und um in der Schule dann auch gut dazustehen. Sie hat dann auch relativ schnell eine Fachbereichsleitung bekommen, so als Wiedergutmachung quasi. Und das dieses Geltungsbedürfnis und dieser Drang nach sich durchsetzen, was darstellen, der hat dann wohl diese falsche Beschuldigung verursacht. Ne? Also ja. da hat sie sich einen Vorteil von versprochen, da, in dem hat sie ein gutes Opfer gesehen, weil der eben so ein bisschen Außenseiter war. Die war zuvor schon mal an der Schule, auch da ist sie dann aber gegangen im Einvernehmen mit der Schule, auch da soll ein Kollege sie sexuell belästigt haben, da ist sie aber nicht so weit mitgekommen, weil der irgendwie fester stand im Kollegium und weil ja, da ihre Geschichte nicht ganz so ausgeklügelt war. Ne? Also sie hat dann quasi das an der anderen Schule einfach nochmal versucht, hat da jemanden gefunden, der außerhalb der Gruppe steht und sich eine etwas bessere Geschichte einfallen lassen, die immer noch nicht perfekt war, aber einfach nicht hinterfragt wurde. Und so, ja. Und so hat es dann funktioniert. Wenn sie nicht im Mittelpunkt steht und ihre Anerkennung dann nicht gleich bekommt, dann ballert sie halt Geschichten raus, die sie frei erfindet. Beispielsweise hat sie erzählt, alle ihre Ehemänner, alle drei, hätten sie misshandelt. Das waren alles gewalttätige Narzissten. Sie hat nie irgendwie irgendwas getan, aber sie ist immer in Beziehungen gekommen, in denen sie missbraucht wurde. Dadurch hat sie eine Fehlgeburt erlitten, hat eine Tochter bei einem Autounfall verloren, hatte Krebs, hatte einen Hirntumor, hat sich von beidem erholt. Ein Partner hat sie mit Kind auf dem Arm die Treppe runtergeworfen. Das Kind hat wie von Zauberhand überlebt. Sie hat mit einem anderen Freund zusammen einen Pornoring aufgedeckt und der ist dann erschossen worden. Sie konnte sich im Zeugenschutzprogramm verstecken. Der Verlobte, der von Al-Qaida ermordet wurde, nachdem sie ihn im Koma gepflegt hat und dann eben die Vergewaltigung an der Schule. Also da ist, wie gesagt, in ihrem Leben schon sehr viel passiert und das sind dann eben diese Stories, die allen so ein bisschen komisch vorgekommen sind. Und deswegen ist sie auch nie lange irgendwo geblieben, weil sie immer relativ schnell gut angekommen ist durch ihre offene Art, durch ihre energetische Art. So, ich will was anpacken, ich will was leisten.
Ah, aber ich bin die Macherin.
Ich bin eine Macherin, ungefähr. Ja, aber überall auch schnell so als Märchentante da stand, weißt du, weil es einfach alles zu viel war, ne? Also
zu viel Storytelling. Also es ist auch, es klingt eigentlich wie so ein Stoff für einen Groschenroman tatsächlich in der Fülle. Aber wie eine ganze Reihe von Groschenromanen. Ist denn irgendwas davon nachgewiesen? Stimmte das mit der Erkrankung? Stimmte das vielleicht mit dem Baby? Oder irgendwas davon, was stimmen könnte?
Nee, nichts davon ist wahr. Natürlich kann man jetzt nicht nachhalten, ob es in ihren Beziehungen zu irgendwelchen Gewalttaten kam seitens ihrer Partner. Aber wie gesagt, alle drei Partner sollen gewalttätig gewesen sein. Die zeichnen alle das gleiche Bild von ihr. Jemand, der extrem geldgierig und ich-bezogen und narzisstisch war und die quasi die Männer finanziell sehr hat bluten lassen und dann, wenn die nichts mehr geben konnten, verlassen hat. So, also so ausgenutzt, weitergezogen und dann immer mit dieser Story. Also die hat quasi einen ausgesaugt, hat sich dann getrennt und hat dann den nächsten kennengelernt mit der Geschichte, oh, mein Ex-Mann, der ist gewalttätig, deswegen muss ich raus aus der Beziehung. Also nicht irgendwie so, ich ziehe jetzt weiter, weil der mir nichts mehr zu geben hat. Vielleicht kam es auch zu Gewalttätigkeiten, das weiß ich nicht. Ne?
Man weiß es nicht.
Aber die Geschichten gleichen sich eben sehr. Also
ich muss schon sagen, sie steht natürlich jetzt wirklich sehr, sehr schlecht da. Und so wie du sie beschreibst mit all diesen Facetten, wirkt sie auf mich wie ein sehr kranker Mensch tatsächlich. Also ich will nicht sagen wie ein Opfer, denn sie wurde ja offensichtlich auch zur Täterin, dadurch, dass sie eben Rufmord begangen hat und ja, auch teilweise ganze Existenzen da wirklich auf dem Gewissen hat. Aber offensichtlich stimmte doch da was psychisch nicht.
Ja, Rufmord ist ja hier noch sehr, sehr milde ausgedrückt. Ne? Die hat,
ja, ich weiß. Ja.
Also das ist eine ganz, ganz massive Falschanschuldigung, die sie hier betrieben hat und einfach das Leben und die Identität eines Menschen komplett zerstört. Ja, natürlich.
Also ihn mal zumindest in eine sehr, sehr, sehr schreckliche Position rückt. Und an dieser Zerstörung der Existenz sind ja meiner Meinung nach wie vor auch andere Personen beteiligt. Denn dass das so rucki-zucki einfach durchläuft und der im Knast landet, ist nach wie vor für mich, wie gesagt, ich kenne keine Beweise jetzt hier, nicht nachvollziehbar.
Nee, wie gesagt, da sind einige dran beteiligt. Da hast du natürlich vollkommen recht. Das sind eben all die, die ja auf den Leim gegangen sind, die das nicht hinterfragt haben, obwohl es eben diese Warnzeichen gab. Ne? Und hätten da die Schulen auch offen miteinander gesprochen, also hätte die ihre vorherige Schule mit ihrer aktuellen Schule gesprochen, hätte gesagt, ey, es gab da schon mal so einen behaupteten sexuellen Übergriff, aber wir haben sie von der Schule entfernt, weil wir das für eine Behauptung halten und weil wir einfach, also man hat ihr quasi keine Steine in den Weg gelegt zu gehen, man hat das nicht irgendwie an die große Glocke gehängt, aber man war sich halt sicher, dass sie da jemandem was anhängen wollte, ne? Und das wäre ja eine Information, die wäre für einen zukünftigen Arbeitgeber schon nicht uninteressant gewesen.
Mhm. Na klar.
Ja, natürlich ist sie kein gesunder Mensch, ne? Also die Verteidigung, die weist darauf hin, dass sie vermutlich irgendwie Missbrauch ausgesetzt war in der Kindheit. Das ist allerdings nicht belegt, ihre Eltern streiten das auch ab und das ist natürlich auch eine gern genommene Verteidigungsstrategie, ne?
Mhm.
Aber ihr wird eben eine stark narzisstische Persönlichkeitsstörung und auch eine histrionische Persönlichkeitsstörung attestiert vor Gericht.
Was heißt das zweite? Das kenne ich nicht.
Histrionische Persönlichkeitsstörung, das ist das ist relativ nah an dieser ganzen narzisstischen Sache. Das sind Menschen, die stark egozentriert unterwegs sind, so sehr dramatisch und theatralisch auftreten, also wo immer alles furchtbar ist im Leben. Du kennst solche Leute, ja. Du erzählst.
Alles ist ein Spektakel, ob es was Gutes oder was Schlechtes, es ist immer so drei Nummern zu krass.
Du erzählst eine schlimme Geschichte und denen ist immer noch was viel Schlimmeres passiert, weißt du? So, die sind diese Menschen mit histrionischen Persönlichkeitsstörungen, die neigen zu sehr manipulativem Verhalten, extrovertiert, also die können oft so Menschen für sich gewinnen, aber ja, wenn man dann länger mit denen Zeit verbringt, dann fängt man eben an, hinter diese Konstrukte zu gucken und merkt, dass da vieles nicht stimmt und dass da vieles eben sehr, sehr manipulativ ist. Typisch sind dabei ein extremes Bestreben nach Beachtung, übertriebene Emotionalität, also auch in beide Richtungen, nach oben und nach unten. Ja. Und so eine Art inszenierter persönlicher Auftritt, also alles ist irgendwie einstudiert und nicht echt. Das ist, du siehst immer nur so eine, das ist wie so ein Theaterspiel, was vor dir abläuft.
Ja, ja. Also, okay. Ja, ich glaube, jeder von uns hat irgendwie eine Person zumindest schon mal erlebt, bei der es in so eine Richtung geht. Vielleicht nicht immer ganz so extrem, aber Situationen zumindest erlebt, die so ein, ja, das abbilden. Ja.
Ja.
Also kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor.
Ja, durchaus. Also wie gesagt, und ja, also diese Geschichten, die sie da erzählt hat, sie hat dann da Dienstaufsichtsbehörde eingeschaltet an ihrer alten Schule, hat sie irgendwie erzählt, dass sie, also der Grund, warum sie gehen musste von ihrer alten Schule, an den sie angegeben hat, an der neuen Schule, wo dann Horst Arnold quasi missbraucht haben soll, war, dass sie eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingeleitet hat gegen einen Kollegen und sich eine Kollegin mit ihr verbündet hat, die quasi als Zeugin für sie gesprochen hat, und man hat dann versucht, die beiden zu vergiften, und dann hat sie die Schule gewechselt, um sich zu schützen. Also, weißt du, es ist immer ultra dramatisch, was ihr passiert.
Und, ja, ja, das klingt alles wirklich so wie so ein Groschenroman. Also das ist wie so ein Agentenstreifen im Prinzip. Immer noch
alles so
ein Superlative.
So totaler Thriller-Stoff, ne? So, das ist reicht nicht zu sagen, so, ich habe mich mit den Kollegen nicht verstanden. Nein, man wollte mich vergiften, weil ich eine Dienstaufsichtsbehörde gestellt habe. Oder nein, ein Freund von mir ist ermordet worden, nachdem wir einen Pornoring aufgedeckt haben. Weißt du,
Oder wie gesagt, diese Al-Qaida-Nummer. Ja.
Ja, total. Also das ist einfach alles vollkommen durch.
Ja, wird sie denn jetzt verurteilt oder was passiert jetzt genau?
Sie wird verurteilt. Ihre Strafe ist letzten Endes länger als die von Horst Arnold. Sie wird am 13. September 2013 wegen schwerer Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft, also die Freiheitsberaubung war quasi die 5 Jahre Gefängnis, das aber auf ihre Täterschaft zurückzuführen ist, weil sie gelogen hat. Also sie hat quasi das Gefängnis zum ausführenden Organ gemacht. Es ist jetzt egal, ob sie jetzt jemanden 5 Jahre in den Keller sperrt oder ob der im Gefängnis ist auf eine falsche Beschuldigung hin. Sie wird zu 5 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Mhm. Das Gericht stellt auch extra fest, dass Horst Arnold einfach da das totale Opfer war, dass ihr da quasi ins Netz gegangen ist, ne? Der stand außen vor, der war aufgrund seiner Art so ein bisschen sowieso nicht ins Kollegium integriert, und der hatte auch so ein bisschen wohl so Hang zu Alkohol, beginnende Alkoholprobleme. Also das war halt einfach der perfekte Sturm für eine Person wie sie, ne? Die hatten sich kurz zuvor gestritten vor den Vorwürfen, da hat er sie zurechtgewiesen, weil sie irgendeinen Fehler gemacht hat.
Und das ist tatsächlich passiert, oder?
Ja, ja, ja. Und das war dann wohl letztlich der Auslöser, dass sie, also sie hat schon vorher quasi überlegt, ob sie diese Karte wiederzieht, und hat ihn auch schon sich ausgeguckt, weil sie, wie gesagt, auf so eine Fachbereichsleitung geschielt hat und auf eine Verbeamtung, eine schnelle. Und sie hat gedacht, wenn sie so eine Nummer durchzieht, dann kann sie das aus Mitleid schnell bekommen. Aber dieser Streit, diese Zurechtweisung durch ihn war dann der endgültige Auslöser.
Unglaublich. Wirklich unglaublich.
Natürlich.
Derartig über Leichen gehen kann, ich verstehe es nicht.
Ja, letzten Endes hat ihr halt nicht gebracht, ne? Also ihr Beamtenverhältnis wird damit natürlich aufgelöst, es entfallen auch die Pensionsansprüche, und Horst Arnolds Tochter hat dann auch eine Klage auf Schmerzensgeld in Höhe von 80.000 Euro gestartet. Allerdings wird diese Zivilklage dann zurückgenommen, also das ist nicht durchgekommen, aber die Heidi K., die hat wohl nicht das erreicht, was sie erreichen wollte. Die hatte ein paar Jahre natürlich ein gutes Leben, ne? Die ist befördert worden, die ist dann an der anderen Schule auch, hat auch eine Fachbereichsleitung bekommen. Da gab es auch irgendwelche Unstimmigkeiten und irgendwelche Probleme mit den Kollegen. Also überall, wo die hingekommen ist, gab es Auffälligkeiten, die aber nicht hinterfragt wurden, ne? Und dann, wie gesagt, hätte es diese Gleichstellungsbeauftragte von dieser Schule im Odental nicht gegeben, im Odenwald nicht gegeben, für die das dann alles mal ein bisschen zu viel war. Diese Anja Keinert, die so ein paar Stories kannte, also die kannte auch nur die Spitze vom Eisberg, ne? Die wusste von den gewalttätigen Ex-Männern, die wusste von dem GSG-9-Mann, das war dann ja der Auslöser für die, ne? Und noch so ein, zwei andere Sachen. Ich glaube auch, das mit dem Pornoring wusste sie auch, und die hat dann als einzige Person Gott sei Dank mal irgendwie 2 und 2 zusammengezählt und sich gedacht, ey, irgendwas ist hier nicht richtig, ne?
Ja, also auf jeden Fall Hut ab vor der Frau, dass sie dann wirklich auch Initiative ergriffen hat und dass sie den Moment erkannt hat. Aber es ist natürlich auch ein riesiger Zufall, dass sie überhaupt erst auf die Idee gekommen ist, einmal bei Heidi nachzufragen, um zu schauen, wie es ihr geht.
Gut, das ist ja eine total menschliche Sache, ne? Wenn du weißt, so der Vergewaltiger, der Täter, der wird aus der Haft entlassen. Das weiß ja das Opfer in der Regel auch. Du kennst ja den Zeitpunkt des Haftantrittes. Du weißt 5 Jahre, dann weißt du, wann der grob rauskommt. Und das ist ja schon auch irgendwie naheliegend, dass das dann auch ein Datum ist, das dich triggert, ne? Und dann da als empathische, ja, Freundin mal nachzufragen, denn die waren zu dieser Hochzeit des Prozesses sowas wie Freunde, ne? Die war, wie gesagt, Gleichstellungsbeauftragte an der Schule, aber durch ihre Unterstützung wurden die schon zeitweise sowas wie Freunde.
Ja, naja, verstehe.
Aber auch da, ne, dass die halt auch diese Freundschaften letzten Endes einfach nur benutzt hat, um ihre Ziele umzusetzen. Also so eine Person, die wirklich offensichtlich, auch nach dem, was irgendwelche Ehemänner geschildert haben, gut, Ex-Partner sind häufig keine besonders glaubwürdigen Quellen, aber da ergibt sich halt einfach das Bild von jemandem, der unglaublich egozentriert war und für das, was er möchte halt wirklich bereit ist, alles zu tun und über Leichen
genau,
zu
gehen. Genau, also maximal opportunistisch. Ich ja. glaube, das trifft es ganz gut. Und woran ist denn jetzt Horst verstorben?
Dem hat einfach diese ganze Zeit der Haftstrafe und der Depression nicht gut getan. Der ist an einem Herzversagen gestorben. Also der war im Gefängnis relativ ungesund geworden. Der hat halt auch draußen schon angefangen, vor der Verurteilung einen eher ungesunden Lebenswandel zu führen. Also der hatte so ein leichtes Alkoholproblem schon entwickelt. Ich glaube, da lag auch schon einiges im Argen bei dem vorher. Aber diese 5 Jahre Gefängnis im Wissen, unschuldig zu sein und wahrscheinlich auch Hass zerfressen, weil du dich auf diese eine Person konzentrierst, die dein Leben ruiniert und zerstört hat. Ne?
Die 5 Jahre haben ihn gebrochen.
Ja, wir wissen ja oder stellen es immer wieder fest, ich stelle es super oft fest, wie krass körperliche und geistige Gesundheit miteinander verbunden sind. Ne? Und wenn du, also ich will jetzt nicht sagen, dass das alles ist, aber wenn du deine innere Mitte verlierst und wenn du emotional so durch so ein richtig tiefes Tal geht, dann leidet der Körper halt auch sehr, sehr stark. Ne? Und diese 5 Jahre natürlich, ich glaube, die hätten sehr viele Menschen gebrochen.
Mhm.
Und auch die Anschlusszeit. Ne? Der hat viele Bewerbungen geschrieben, der hat einfach in seinem Job keinen Fuß mehr fassen können. Der ist überall, galt der als Vergewaltiger, als vorverurteilter Vergewaltiger. Da kannst du ja auch schwer ein neues Leben wieder aufbauen oder irgendwelche Freunde kennenlernen oder so. Ne?
Ja, der hat einfach nichts Positives mehr gehabt in dem Moment. Ne? Also ja. Das unterstelle ich jetzt an der Stelle natürlich arg, aber unterm Strich kann man sich da schon, finde ich, hineinversetzen, dass man sagt, okay, er ist wirklich zu Unrecht ganz weit unten angekommen, hat alles verloren, war sozial gedemütigt, hatte letztendlich keine Möglichkeit, nochmal irgendwo Fuß zu fassen und erlebt jeden Tag diese erneute Demütigung. Und das zu Unrecht. Also was das mit einem Menschen machen muss, das kann man sich ungefähr vorstellen. Und dass das dann auch wirklich psychosomatische Folgen hat, kann man sich, finde ich, auch sehr gut vorstellen.
Ja, genau. Und dann eben noch mit der Tatsache einhergehend, dass er eben so mit seiner Heimat verbunden war, dass er die nicht verlassen hat, wo er dann quasi von allen so ein bisschen beäugt wurde und vorverurteilt wurde. Der ist dann zwar am Ende umgezogen, aber auch da hat er nie so den Neuanfang geschafft. Ne? Ja, hätte er diese Tat begangen, jemand, der sowas tut, ein wirklicher Vergewaltiger, der hat diesen Absturz natürlich auch voll und ganz verdient. Ne? Da habe ich keinen Funken Mitgefühl mit. Aber in diesem Fall super tragisch. Und auch wenn jetzt Horst Arnold den Schilderungen kein Everybody's Darling war, dann trotzdem hat er das nicht verdient und trotzdem gilt da mein Mitgefühl ihm und seiner Familie und ich hoffe, dass zumindest die Hinterbliebenen das irgendwie für sich aufarbeiten konnten und ich hoffe, dass Heidi K. in Haft sehr viel innere Aufarbeitung geleistet hat, wobei ich das bei ihrem Persönlichkeitsbild nicht glaube.
Ich finde, das kann man wirklich nicht besser zusammenfassen, das würde ich alles so unterschreiben und an dieser Stelle, denke ich, sind wir auch schon fast am Ende der heutigen Folge angekommen, nicht wahr?
Ja, diese 50 Minuten fürs Radio, die verfliegen immer. Es tut mir auch leid, ich habe das Gefühl, ich bin so hektisch durch den Fall gestolpert. Das wäre vom Stoff her eigentlich was für eine reguläre Folge gewesen, von der Länge und vom Diskussionsbedarf. Aber ja, wie gesagt, aufgrund der Herkunft der Täterin wollte ich es dann gerne ins Radio packen. Daher, wie gesagt, entschuldigt bitte, wenn ich an der einen oder anderen Stelle etwas schnell und zügig unterwegs war. Ich hoffe, ihr konntet mir trotzdem soweit folgen. Ich hoffe, du konntest mir trotzdem soweit folgen. Und bis zum nächsten Mal.
Wie immer sehr gut. Das Einzige, was mich wirklich wurmt, ist diese Sache mit der Beweislage am Anfang. Das hätte ich wirklich noch verstanden. Das lässt mich jetzt nicht los. Aber, wie du schon sagtest, wir haben keine Zeit mehr.
Ja, wir können ja vielleicht in der nächsten regulären Folge noch kurz drüber diskutieren. Dann schaffen wir so eine Brücke zwischen Radio und Podcast.
Ich schlage vor, wir drücken jetzt Stopp und reden einfach weiter.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.